NDR Info. Echo des Tages.
Warnstreik, die dritte. Die Gewerkschaft Verdi legt erneut den öffentlichen Dienst lahm. Heftige Proteste gegen Steuerpläne von Finanzminister Schäuble. Verrostete Atommüllfässer in Schleswig-Holstein entdeckt und Wahlen ohne klaren Sieger. In den USA suchen die Republikaner weiter nach einem Herausforderer für Präsident Obama. Das und die tägliche Enttäuschung vom Biathlon jetzt hier im Echo des Tages. Im Studio ist Andreas Teska. Guten Abend. Wer heute in Nordrhein-Westfalen mit Bus oder Bahn in die Schule oder an den Arbeitsplatz wollte, der brauchte Glück, Geduld und gute Nerven. Denn das bevölkerungsreichste Bundesland war an der Reihe bei den Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Um ihrer Forderung nach 6,5% mehr Lohn und mindestens 200 Euro mehr monatlich Nachdruck zu verleihen, hatte die Gewerkschaft Verdi am dritten Tag in Folge zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Zu den Auswirkungen des Arbeitskampfs Leo Flamm.
In den großen Städten an Rhein und Ruhr läuft im Nahverkehr so gut wie nichts. Mehr als 55.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben mit dem Warnstreik Busse und Bahnen vor allem in den Großräumen Köln und Düsseldorf und im Ruhrgebiet lahmgelegt. Mit Beginn der Frühschicht am Donnerstag soll der Nahverkehr wieder normal funktionieren. Verdi-Bundesvorstand und Verhandlungsleiter Achim Mehrkamp zeigt sich mit der Beteiligung zufrieden nach einer Kundgebung in Oberhausen.
Ausgesprochen erfreulich. Die Beschäftigten sind auf die Straße gegangen und haben damit signalisiert, dass sie hinter der Forderung stehen. Das ist für uns gut, weil es unsere Verhandlungsposition am Montag, Dienstag stärkt.
Und diese Position heißt 6,5% mehr für die Beschäftigten in Bund und Kommunen, mindestens 200 Euro monatlich. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich auch Müllwerker und Erzieher. Betroffen waren unter anderem auch Schwimmbäder, Theater, Kliniken oder Sparkassen. In einigen Ruhrgebietsstädten und in Köln fanden Kundgebungen mit insgesamt mehr als 30.000 Teilnehmern statt. Allein in Dortmund kamen 12.000 zusammen.
War gut, war schön. Also war toll, dass so viele Leute hier waren.
Warum wir streiken? Nur 1% ist zu wenig.
Ein bisschen mehr, 6,5%.
Ja, wir möchten endlich mal ein bisschen mehr Geld haben und an dem Aufstieg profitieren. Unser Job ist sicher, aber die Bezahlung ist mies.
Es ist wichtig, also Präsenz zu zeigen und zu zeigen, dass wir also auch bereit sind zu streiken, auch für unsere Einkommen in Zukunft. Ich denke mal, diese Veranstaltung war schon sinnvoll.
Mit der unerwartet hohen Zahl der Warnstreiker seien die Erwartungen weit übertroffen worden, erklärte der Sprecher von Verdi NRW, Günther Isemeyer. Die Beschäftigten hätten deutlich gemacht, dass sie die Faxen dicke hätten.
Wenn man auf der einen Seite sieht, dass den Banken zum Beispiel Milliarden hinterhergeworfen werden und die Politik das völlig in Ordnung findet, dass Ehrensold gezahlt wird für ein bisschen Arbeit, und wenn dann die Müllwerker oder die Krankenschwestern kommen, die Erzieherinnen oder Feuerwehrleute, dann wird wieder von den leeren Kassen gejammert. Also ich glaube, das passt alles nicht in die Zeit.
Ziel sei es, so Isemeyer weiter, möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Daher wolle man den Arbeitgebern kurz und heftig klar machen, dass die Gewerkschaft nicht bereit sei, in dieser Lohnrunde altbackene Rituale oder langwierige Hinhaltetaktik zu dulden. Wer das nicht begreife, spiele mit dem Feuer.
Das Bundeskabinett hat den europäischen Fiskalpakt beschlossen. Auf den hatten sich ja 25 der 27 EU-Länder vorige Woche verständigt. Er sieht vor, überall in Europa eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild einzuführen. Wer nicht spart, wird bestraft. Allerdings hat nun ausgerechnet die Bundesregierung damit ein Problem. Das Gesetz erfordert hierzulande eine Grundgesetzänderung. Dazu muss die Opposition ins Boot geholt werden und die stellt dafür Bedingungen. Welche, erläutert Marita Knipper.
Die Annahme des Fiskalpaktvertrags im Kabinett war eine der leichteren Übungen. Die Durchsetzung in Bundestag und Bundesrat wird das größere Problem. Denn dabei ist die Bundesregierung auf die Stimmen von SPD und Grünen angewiesen. In Übereinstimmung mit dem Grundgesetz. Peter Altmaier, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion.
Die Zweidrittelmehrheit ist nach den Prüfungen der zuständigen Ministerien geboten. Der Deutsche Bundestag akzeptiert diese Schlussfolgerung der deutschen Bundesregierung.
Damit ist das Forum für einen Kuhhandel geöffnet. Schon vor dem Kabinettsbeschluss hatten die Fraktionschefs von SPD und Grünen einen Brief an die Kanzlerin gerichtet mit der Bitte um Einladung zu einem Konsensgespräch, um strittige Punkte auszuräumen. Renate Künast.
Das eine ist, dass das ganze Management der Eurokrise immer mehr zwischen Regierung und der Ausschaltung des Europäischen Parlaments passiert. Und deshalb wollen wir reden über eine regelmäßige Teilnahme des EP-Parlamentspräsidenten an den Regierungstreffen. Wir wollen auch wissen, wie das Begleitgesetz des Fiskalpaktes aussieht, damit dort eine ordentliche Beteiligung des Deutschen Bundestages passiert.
SPD und Grüne wollen die Zustimmung zum Fiskalpakt aber von der Einführung einer Finanztransaktionssteuer abhängig machen. Dazu hat sich auch die Kanzlerin bekannt, nur will sie nicht beide Projekte miteinander verknüpfen. Denn der Fiskalpakt hat im Rahmen des Schuldenabbaus absolute Priorität, wird doch dadurch Souveränität aus den Nationalstaaten nach Brüssel abgegeben. Denn Länder, die nach dem Inkrafttreten des Fiskalpakts gegen die damit verbundene Schuldenbremse verstoßen, werden automatisch Strafzahlungen leisten müssen. Diese können dann, auch das ist neu, direkt vom Europäischen Gerichtshof eingeklagt werden. Und da Angela Merkel den Vertrag initiiert hat, kann sie ihn nicht an Deutschland scheitern lassen, sagt SPD-Geschäftsführer Thomas Oppermann.
Deshalb sind wir bereit, mit ihr zu verhandeln, aber die Kanzlerin muss sich bewegen.
Schuldenabbau und Haushaltssanierung sind wichtig, bestätigt SPD-Geschäftsführer Thomas Oppermann.
Aber damit allein werden wir die europäischen Probleme nicht lösen. Wir haben beispielsweise in Spanien 50% Jugendarbeitslosigkeit. Das ist ein zerstörerisches Element für Europa. Das müssen wir schnell beseitigen. Deshalb brauchen wir Wachstumsimpulse und Strukturentwicklungsprogramme.
Den FDP-Fraktionsvorsitzenden Rainer Brüderle ließen diese Forderungen heute eher unberührt.
Lassen Sie ruhig was fordern. Entschuldigung, das machen wir ja alle. Ich war auch mal 11 Jahre Oppositionspolitiker. Ich kenne das Spiel. Aber am Schluss muss man gute Nerven haben, klare Sicht haben, entscheiden können. Das unterscheidet Kapitäne von denen, die erst noch einer werden wollen.
Bis Mitte Juni soll der Fiskalvertrag mit den bindenden Schuldenbremsen und automatischen Sanktionen in 25 der 27 EU-Staaten ratifiziert sein. Nur Großbritannien und Tschechien führen ihn nicht ein.
Es klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber ernst gemeint. Wer dem Staat freiwillig dient, soll künftig dafür Steuern zahlen. Das Bundesfinanzministerium hat den Plan ausgeheckt, die Bezüge zu besteuern, die jene erhalten, die sich zum Bundesfreiwilligendienst melden oder zum inzwischen freiwilligen Wehrdienst. Wehrsold ist halt kein Ehrensold, könnte man meinen, aber die Überlegungen haben dennoch einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Auch wenn noch nichts entschieden ist, es hagelt Kritik. Der Bundeswehrverband wehrt sich zum Beispiel gegen die Gleichsetzung mit normalen Beschäftigten. Die Arbeit der Wehrdienstleistenden müsse honoriert werden, erklärte Ulrich Kirsch, der Chef des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Es ist doch mit Idealismus versehen, jedes Einzelnen dann für eine gewisse Zeit zu kommen, um etwas für sein Land zu tun. Und das wird halt eben günstiger entschädigt als in der Vergangenheit, aber deswegen Steuer zu erheben. Und gerade noch in einer Zeit, wo wir eben letztendlich über den Ehrensold des Bundespräsidenten debattieren. Das können Sie keinem klar machen.
Ähnlich sieht das auch das Verteidigungsministerium. Immerhin, je nachdem wie lange er schon Dienst leistet, verdient ein Freiwilliger bei der Bundeswehr im Schnitt 1.000 Euro pro Monat. Wenn Schäubles Pläne Realität werden, müsste er darauf pro Jahr bis zu 2.000 Euro Steuern zahlen. Auch die FDP, die CSU und auch das Familienministerium, zuständig für die ebenfalls betroffenen Bundesfreiwilligen, schlagen Alarm. Auch wenn die Relevanz für die Freiwilligen gering ist, wie Katja Laubinger, Sprecherin des Bundesfamilienministeriums, betont.
Für den Bundesfreiwilligendienst muss man sagen, dass es in über 90% der Fällen keine praktische Relevanz für die Freiwilligendienstleistenden hat, weil das Taschengeld hier so gering ist, dass es unterhalb der steuerlichen Freigrenze liegt.
Trotzdem, Schäuble setzt die falschen Signale. Das war heute Tenor in Berlin. Sogar der Vizechef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Michael Meister formulierte es so.
Ich glaube, vor dem Hintergrund, dass wir sowohl im Bereich der Bundeswehr wie auch im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes uns bemühen, Freiwillige zu aktivieren in unserem Land, für den Staat, für die Gesellschaft Einsatz zu leisten, bin ich der Auffassung, dass wir dieses Thema Besteuerung nicht anpacken sollen.
Stimmt, sagt auch die Opposition. Für die SPD gibt es in der Regierungsmannschaft keine Absprachen. Und Ex-Finanzminister Peer Steinbrück warnt.
Bei der Einkommens- und Vermögensentwicklung, die wir in Deutschland haben, ist es an der Zeit, darüber zu reden, ob die oberen Einkommensklassen mehr beitragen können zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben und nicht die kleineren Leute zu den Packeseln der öffentlichen Finanzen gemacht werden.
Die Grünen betonen, dass die Pläne auch zu mehr Arbeit in den Finanzämtern führen können. Und Gregor Gysi von den Linken sieht es eher praktisch.
Wenn man Steuerpolitik macht, muss man immer wissen, dass Steuern Steuern heißen, weil man damit steuern kann. Kurzum, ich muss wissen, was ich will. Wenn ich sage, ich brauche dringend den Zivildienst, dann muss ich kein Abschreckungsmittel einführen, indem ich von dem bisschen Geld den Leuten auch noch was wegnehme. Wenn Sie Freiwillige für die Bundeswehr haben wollen, dann müssen Sie sich überlegen, ob Sie die wieder davon abhalten, weil die plötzlich Steuern bezahlen müssen.
Die Caritas und der Paritätische Wohlfahrtsverband forderten Schäuble auf, seine Pläne zu beerdigen. Das Bundesfinanzministerium prüft zurzeit, Wehrdienstleistende und Freiwillige im neu gegründeten Bundesfreiwilligendienst wie normale Arbeitnehmer zu besteuern, wegen des Grundsatzes der Steuergleichheit. Der Referentenentwurf aus dem Bundesfinanzministerium soll nun weiter diskutiert werden. Redebedarf scheint es auf jeden Fall zu geben.
In einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein sind ein paar verrostete Fässer entdeckt worden. Das wäre eigentlich nicht weiter schlimm, wenn es sich bei dem Ort nicht um Brunsbüttel handeln würde und bei den Fässern um Behälter für Atommüll. So aber ist die Aufregung verständlicherweise groß, zumal der Betreiber des dortigen Kernkraftwerks die Atomaufsicht offenbar nur mit Verspätung informiert hat. Finn Walden mit den Einzelheiten.
Rund 500 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Abfall lagern auf dem Gelände des Kernkraftwerks Brunsbüttel in unterirdischen Kavernen. Zurzeit werden diese Abfälle auf die Endlagerung im Schacht Konrad vorbereitet. Sie sollen in Gusscontainer umgefüllt werden. Doch im Rahmen regelmäßiger Inspektion stieß der TÜV auf ein bereits entleertes Fass, das vom Rost regelrecht zerfressen war. Und weitere Nachkontrollen ergaben, dass das kein Einzelfall ist. Auch weitere Fässer sind verrostet. Der für die Atomaufsicht zuständige Minister Emil Schmalfuß.
Auf der Grundlage von Inaugenscheinnahme und Fotografien konnte von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde festgestellt werden, dass weitere Fässer zum Teil erhebliche Korrosionserscheinungen aufweisen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Handhabungen, zum Beispiel beim Anheben, beim Verfahren Umsetzen und Absetzen solcher Fässer, radioaktive Stoffe freigesetzt werden.
Deshalb hat die Atomaufsicht Vattenfall aufgefordert, bis auf Weiteres die unterirdischen Kavernen wieder zu verschließen und das Umfüllen der Fässer zu stoppen. Zwar betont Minister Schmalfuß, dass für Anwohner und Mitarbeiter des Kernkraftwerks keinerlei Gefahr besteht, gleichzeitig macht er jedoch seinem Ärger über die mangelnde Informationspolitik von Vattenfall Luft. Immerhin wusste das Unternehmen bereits seit vergangenem Jahr von den Rostschäden. Doch Vattenfall-Sprecherin Barbara Meyer-Buko wiegelt ab.
Es handelt sich hier um ein Fass, bei dem man beim Herausnehmen aus einer Spezialeinrichtung festgestellt hat, dass die Ummantelung dieses Fasses beschädigt war. Dieses Fass ist am 15. Dezember des letzten Jahres behandelt worden. Dort sind die Materialien, die darin waren, herausgesaugt worden. Da hat man die Beschädigung festgestellt am Ende dieses Prozesses und hat dann das Fass ordnungsgemäß sicher verpackt. Die Aufsichtsbehörde ist darüber am 11. Januar informiert worden. Es bestand keine unmittelbare Meldepflicht.
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat für das Verhalten von Vattenfall jedoch kein Verständnis. Greenpeace-Atomexperte Tobias Riedel.
Ich denke, dies ist ein weiteres Beispiel, das klar zeigt, wie Vattenfall als Betreiber hier gerade bei Sicherheitsfragen und bei der Informationspolitik immer wieder versagt. Und es zeigt eigentlich, wie die ganze Atomindustrie mit den Risiken von Atommüll, aber auch der ganzen Technologie, wie hier verharmlosend damit umgegangen wird. Weil anders ist es nicht zu erklären, dass es immer wieder solche Vorfälle gibt, die ja eigentlich vermeidbar sind.
Der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sieht das ähnlich. Er fordert Vattenfall, die Betriebserlaubnis zu entziehen. Nach seiner Ansicht wird mit dem Atomkonzern viel zu rücksichtsvoll umgegangen.
Wenn man Altöl auf seinem Hof lagern würde oder Jauchefässer oder sowas, dann dürfte sie nicht in solchen Fässern lagern. Selbst Sachen, die die Umwelt viel weniger belasten würden als Radioaktivität, würde man so sofort die Bauernhöfe oder die Privatgelände dicht machen dafür. Aber mit Atom dürfen wir das, was wir mit normalen Sachen gar nicht machen dürfen. Das ist unfassbar. Wenn Vattenfall den Atommüll da einfach verrotten lässt, dann haben sie einmal mehr bewiesen, dass sie es einfach nicht beherrschen und nicht können.
Der für die Atomaufsicht in Schleswig-Holstein zuständige Minister Emil Schmalfuß verlangt nun Aufklärung, warum Vattenfall nicht direkt über den Vorfall informiert hat und ob möglicherweise weitere Atomfässer auch in anderen Lagerstätten vor sich hin rosten. Um Klarheit zu bekommen, hat Schmalfuß auch das Bundesumweltministerium eingeschaltet.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es war Dienstag, aber es war nicht super. In den USA suchen die Republikaner weiter nach dem Herausforderer von Präsident Obama. Bei den Vorwahlen in gleich 10 Bundesstaaten hat es wieder keine eindeutige Entscheidung gegeben. Ja, nicht einmal eine Vorentscheidung scheint gefallen zu sein. Rüdiger Paulert über die arg mühsame Suche nach dem konservativen Präsidentschaftskandidaten.
Mit einem Arbeitssieg im hart umkämpften US-Staat Ohio bestätigte Mitt Romney seine Favoritenrolle für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Doch bis dahin liegt noch ein steiniger Weg vor ihm. Mitt Romney: Heute Nacht zählen wir die Delegierten für den Nominierungsparteitag. Und das sieht gut aus. Außerdem zählen wir die Tage bis zur Wahl im November. Das sieht sogar noch besser aus. Gut 400 Delegierte stehen nach dem Wahlerfolg Romneys am Super Tuesday hinter ihm. Neben Ohio holte er 5 weitere Staaten, darunter Massachusetts und Virginia. Aber noch benötigt er zusätzlich gut 700 Delegierte. Trotz seiner großen finanziellen Überlegenheit, die er auch in Ohio wieder ausspielte und damit den lange Zeit deutlich führenden Ex-Senator Rick Santorum noch kurz vor der Ziellinie abfing, hat er den ganz großen Durchbruch bei den Republikanern noch immer nicht geschafft. Dies zeige die Schwäche des Kandidaten, so David Gergen, nach dessen Einschätzung sich niemand noch vor kurzem hätte vorstellen können, dass es so schwer werde, Rick Santorum abzuhängen.
The weakness of the candidate. Who could have imagined you'd have a hard time putting away Rick Santorum?
Der ehemalige Berater von Präsident Bush Senior und Präsident Clinton erklärt die Schwierigkeiten Romneys durch den Rechtsruck der Republikanischen Partei in den USA.
This party has changed a lot. 20 years ago, 10 years ago, Mitt Romney.
Diese Partei hat sich deutlich verändert. Vor 20 oder 10 Jahren wäre Mitt Romney ein sehr guter Kandidat im Feld des republikanischen Establishments gewesen. Heute ist die Partei viel konservativer, als sie einmal war. Deshalb ist es für Mitt Romney so schwer, erfolgreich zu sein. Dicht auf den Fersen folgt Romney der erzkonservative Rick Santorum, der gestern 3 US-Staaten für sich entscheiden konnte. Oklahoma, Tennessee und North Dakota. Obwohl er bisher mit Abstand die wenigsten Wahlkampfspenden erhalten hat.
There wasn't a single state where I spent more money than the people I was able to defeat to win that state.
Es gab nicht einen einzigen Staat, in dem ich mehr Geld ausgegeben habe als meine Konkurrenten, gegen die ich gewonnen habe. Trotz aller Widerstände haben wir gewonnen. Lediglich knapp 8 Millionen Dollar hat Santorum bisher im Vorwahlkampf ausgeben können. Mitt Romney dagegen schon über 60 Millionen Dollar. Einen Achtungserfolg erzielte auch der abgeschlagene Newt Gingrich in seinem Heimatstaat Georgia. Grund genug für ihn ebenfalls im Rennen zu bleiben. Ich glaube, dass ich der einzige Kandidat bin, der Barack Obama bei den Präsidentschaftsdebatten entscheidend schlagen könnte. Zeigte sich der in seiner Partei ungeliebte ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses wie immer voller Selbstvertrauen. Ganz ohne Sieg in auch nur einem Staat bleibt weiterhin der kantige Ron Paul. Noch liegen die Vorwahlen in 20 US-Staaten vor den republikanischen Kandidaten. Nachdem mehr und mehr auch äußerst konservative Republikaner Mitt Romney ihre Unterstützung zugesagt haben, könnte er das Rennen machen. Kämpfen allerdings muss er dafür wohl noch bis zum Juni. Erst dann könnten die 172 Delegierten in Kalifornien die Entscheidung bringen.
Es ist offenkundig, die Republikaner sind nicht mit sich im Reinen. Sie sind unzufrieden mit ihren Bewerbern. Mitt Romney liegt vorn, aber er stößt weiter auf Vorbehalte in der Partei. Wie soll das dann klappen im November mit dem Vorhaben der Republikaner, den Amtsinhaber Barack Obama aus dem Weißen Haus zu vertreiben? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Ralf Siener.
Und ewig quält sich Mitt Romney. Amerikas Vorwahlen bescheren dem Betrachter ein ständiges Déjà-vu-Gefühl und die immer gleichen Bilder. Ein gequält lächelnder Mitt Romney versucht, den strahlenden Sieger zu mimen. Obwohl er nach einer Zitterpartie wieder nur knapp gewonnen hat. Jetzt im wichtigen US-Bundesstaat Ohio. Niemand personifiziert so perfekt wie Mitt Romney das Dilemma der Republikanischen Partei, die seit knapp 3 Jahren nichts anderes ist als eine Geisel der ultrarechten Tea Party. Diese reaktionäre Kadertruppe lässt nur noch unterhaltsame Irrlichter zu, wie Sarah Palin, oder Kongress- und Präsidentschaftsbewerber, die sich entweder als mentale Witzfiguren geben oder es tatsächlich sind. Ein Mann wie der Romney-Rivale Rick Santorum fällt in die Kategorie der tatsächlichen intellektuellen Unzurechnungsfähigkeit. Wer im 21. Jahrhundert die Antibabypille als Teufelzeug qualifiziert, das in allen US-Bundesstaaten verboten werden müsste, wer Abtreibung unter buchstäblich allen Umständen und zwar auch nach Vergewaltigung und Inzest als Verbrechen brandmarkt und wer wie ein eifernder Inquisitor John F. Kennedy verflucht, weil der trotz seines katholischen Glaubens die Trennung von Kirche und Staat verteidigte, der ist ein Fall fürs politische Kabarett, aber mit Sicherheit nicht fürs Weiße Haus. Dass ein Mann wie Rick Santorum, der es in seinem Heimatstaat Virginia wegen mangelnder Wählerunterstützung noch nicht einmal schaffte, auf den Wahlzettel zu kommen, dennoch gelingt, einen Mitt Romney in Bedrängnis zu bringen, das spricht Bände. So schwach wie Romney war seit Jahrzehnten kein anderer Republikaner-Favorit, weil die Republikanische Partei seit langem nicht mehr in einer so desaströsen Lage war. Mitt Romney ist zum Kniefall vor der Tea Party gezwungen. Er muss den Ultrarechten mimen, der am liebsten alle illegalen Ausländer sofort in ihrer Heimat deportieren lassen würde, der die Idee einer verpflichtenden Krankenversicherung pervers findet, obwohl Romney genau diese Krankenversicherungspflicht während seiner Zeit als Gouverneur Massachusetts eingeführt hat und damit Obama ein Modell für dessen Gesundheitsreform lieferte. Romney muss seine besten Seiten verleugnen, um von den Tea Party-Kadern nicht torpediert zu werden. Ein leicht zu durchschauendes Schauspiel. Doch viele republikanische Wähler wollen keine Rollenspieler, sondern bevorzugen hundertprozentig authentische Reaktionäre wie Rex Santorum. Für aufgeklärte Republikaner wie Mitt Romney ist in der Partei eigentlich gar kein Platz mehr. Die Republikaner brauchen sie nur noch, um den alles entscheidenden Wählern der Mitte einen Köder liefern zu können. Doch die moderaten Wähler wollen keinen Tea Party-Infizierten Mitt Romney. Obama kann sich die Hände reiben, zumal die Wirtschaft brummt und Amerikas Arbeitslosigkeit sinkt. Der Wahlkampf ist für den Ruheständler Mitt Romney eine hervorragende Beschäftigungstherapie. Mehr nicht.
Ralf Sina kommentierte: Die Geduld der EU mit Ungarn geht zu Ende. Heute hat Brüssel dem Land die Daumenschrauben angelegt und die Änderung mehrerer Gesetze verlangt. Die Regierung von Premier Orbán steht ja seit ihrem Erdrutschsieg in Verdacht, mit ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament in Budapest Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen. Sabine Henkel über das Ultimatum aus Brüssel.
Ein Vertragsverletzungsverfahren ist genauso, wie es klingt, kompliziert. Der Name hält, was er verspricht. In mehreren förmlichen Phasen sollen EU-Staaten zur Raison gezwungen werden. Ungarn steckt mittendrin. Im Januar flatterten die ersten Schreiben aus Brüssel ins Budapester Regierungsgebäude. Viktor Orbán sollte Stellung nehmen. Dazu, dass er 270 Richter kurzerhand in Rente oder in die Wüste schickte und Datenschutzbeauftragte in die Arbeitslosigkeit. Die EU-Kommission sieht dadurch die EU-Verträge verletzt. Viktor Orbán sieht was anderes. Eine diffuse Gefahr von links, die ihn aus dem Amt hebeln will. Zwar zeigte er sich immer wieder mal gesprächsbereit, aber gleichzeitig handlungsschwerfällig. Deshalb stellte Pia Ahrenkilde heute für die Kommission fest: Ich kann es so zusammenfassen, es hat Fortschritte gegeben, trotzdem gibt es noch eine Reihe von Sorgen. Ungarn hat also nicht genug getan. Die Kommission ist immer noch unzufrieden und erhöht den Druck. Das heißt, Phase 2 ist angebrochen. In der wird dem Mitgliedstaat mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht. Oftmals wirkt diese Phase. In 95% aller Fälle lenken die Mitgliedstaaten in dieser Phase ein. Und wenn nicht, dann wird eben geklagt. Das klingt schärfer, als angenommen wird. Denn die Kommission geht auch im Falle Orbán davon aus, dass es nicht so weit kommen muss. Aber jetzt ist es wichtig, dass Ungarn seine Zusagen auch in Gesetze schreibt. Das betrifft eben den Datenschutz und die Justiz. Und dann ist da ja noch das Problem mit der Notenbank. In diesem Fall will die Kommission eine Auskunft. Was steht drin im ungarischen Gesetz? Ist die Unabhängigkeit der Notenbank gefährdet? Einen Monat hat Viktor Orbán jetzt Zeit, im Sinne der Kommission zu reagieren. Sonst beginnt Phase 3, das gerichtliche Verfahren.
Pyramiden, Tempel und Korallenriffe, dafür steht Ägypten. Seit einem Jahr steht das Land am Nil aber auch für den arabischen Frühling, für Aufruhr und für Anschläge auf koptische Christen. Ausgerechnet in diesem Umfeld ist Ägypten nun Partnerland auf der internationalen Tourismusbörse, die heute in Berlin begonnen hat. Wie wirken sich Krisen aus auf das Reiseverhalten? Fahren Urlauber trotzdem noch ans Rote Meer oder in das Pleiteland Griechenland, das seit Monaten zuverlässig für Negativschlagzeilen sorgt? Dietmar Ringel hat sich auf der Messe umgehört.
Es sei die politischste ITB, die es je gab, sagen die Veranstalter der weltgrößten Reisemesse. Und das spürt man. Die Entscheidung für das diesjährige Partnerland Ägypten fiel lange bevor die Unruhen im arabischen Raum begannen. Nun hört man an den Ständen der ägyptischen Reiseanbieter vor allem Diskussionen über die Sicherheit der Touristen. Dass die Frage immer wieder gestellt wird, geht in Ordnung, heißt es. Man beteuert aber auch, in den großen Ferienanlagen habe es bislang keine Zwischenfälle gegeben. Die Touristen seien also sicher. Und Gründe, nach Ägypten zu reisen, gäbe es weiterhin viele, so Maya Abdelaziz, Marketingchefin eines großen Urlauberresorts in der Nähe von Hurghada.
Wetter? Sicherlich, weil es hier sehr kalt ist. Dann natürlich die Unterstützung von dem Gedanken, dass die Menschen jetzt generell um ihre Rechte etwas machen und dabei auch bleiben. Und wahrscheinlich ist das Leben so. Wir wussten aber nicht oder wir waren ein bisschen zu träge, das zu machen. Jetzt fangen wir an. Und Nummer drei, es ist noch Ägypten, die alle Deutschen mögen mit Kultur, Bade und Sonne.
Das krisengebeutelte Griechenland wirbt für traditionelle Werte als Urlaubsland. Weiße Strände, blaues Meer, sympathische Gastgeber. Scharmützel zwischen griechischen und deutschen Politikern bekämen die Urlauber nicht zu spüren, sagt Lukas Belonias, der die Insel Santorini auf der ITB vertritt.
Die Menschen, die in Santorini leben, sind mit Tourismus gewöhnt. Seit vielen Jahren ist die Ökonomie von Santorini auf größte Weise auf Tourismus. Sie hängt auch vom Tourismus ab. Und es gibt keinen Fall, dass jemand dort ungewöhnlich oder sowas fühlt.
Einen Einbruch bei den Buchungen gibt es angeblich nicht, so die griechischen Anbieter. Allerdings locken sie auch mit deutlich gesunkenen Preisen. Es gibt Nachlässe bis zu 30%. Eher kein Schnäppchen sind Schiffskreuzfahrten, obwohl sie in den vergangenen Jahren auch für Otto-Normalpassagier erschwinglich geworden sind. Nach den Sicherheitspannen der jüngsten Vergangenheit ist es fraglich, ob sich der Boom der Branche fortsetzen kann. Auf der ITB sind zahlreiche Anbieter vertreten. Außerdem gibt es einen Fachkongress mit dem Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit. Dinge, die auch die ITB-Besucher vor allem interessieren.
Zumindest auf Magdalena Neuner war bisher Verlass bei der Biathlon-Weltmeisterschaft. Drei Rennen, drei Medaillen, alles nach Plan. Heute das vierte Rennen, aber da lief es bei den deutschen Frauen so wie bisher bei den deutschen Männern, nämlich gar nicht. Zur Enttäuschung von Ruhpolding Matthias Reitz.
Kurz nach 4:30, da war die Biathlon-Welt in Ruhpolding noch in Ordnung. Magdalena Neuner nahm die 15 Kilometer in Angriff unter dem Jubel der 26.000 in der Chiemgau-Arena. Doch bereits 10 Minuten später erhielten die Medaillenhoffnung den ersten und vorentscheidenden Dämpfer. Zwei Fehler schon im ersten Liegenschießen, trotz der Hinweise von Trainer Rico Groß kurz zuvor.
Die Wind vorne anschauen und gut einschätzen, gell? Aufpassen.
Es ist schade von daher, weil ich mich eigentlich wirklich sehr gut darauf vorbereitet habe und weil ich wirklich richtig gutes Gefühl für heute hatte. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich heute aufs Podest laufen kann und laufen wäre ja auch nicht das Problem gewesen, aber schießen halt eben. Ich wäre wahrscheinlich auch nur 4 Runden gelaufen, aber einen Schießstand wollte ich irgendwie nicht mehr so richtig und das hat man auch gemerkt beim letzten Schießen.
Wo es dann noch 3-mal daneben ging. Im Einzel sind das ja immer gleich Strafminuten, insgesamt 6 am Ende. Eine vordere Platzierung, utopisch. Magdalena Neuner wurde 23.
Was soll ich jetzt machen? Ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und anfangen zu heulen. Wenn es in die Hose geht, dann wenigstens richtig gescheit, kein 4. Platz, sondern halt wirklich dann richtig. Ob man es glaubt oder nicht, mein Leben wird trotzdem wahrscheinlich ziemlich gut weitergehen.
Beim Sieg der Norwegerin Tora Berger blieben auch die anderen drei deutschen Mädels chancenlos. Andrea Henkel mit insgesamt 4 Fehlern am Ende 20. Zumindest noch beste Deutsche. Allerdings kein wirklicher Trost.
Nee, ist es nicht. Also die ersten zwei Fehler gleich, da habe ich zu spät reagiert. Obwohl ich am Anfang gedacht habe, das ist nicht notwendig zu reagieren, aber der Wind ist dann trotzdem noch ein bisschen rausgegangen und ja, und da war es eigentlich schon vorbei dann.
Gleiches gilt für Miriam Gössner und Tina Bachmann, die ebenfalls von Anbeginn mit Schwächen am Schießstand nicht unter den besten 30 landeten. Hinter der neuen Weltmeisterin Tora Berger holte sich Marie-Laure Brunet aus Frankreich Silber, Bronze für die Vorjahressiegerin Helena Eckholm aus Schweden. Die Deutschen also gingen leer aus, sodass auch Frauentrainer Gerald Hönig ein kritisches Fazit ziehen musste.
Was mich heute am meisten ärgert, dass die Bedingungen bei einer richtigen Reaktion beim ersten Liegenschießen beherrschbar gewesen wären. Und wer natürlich um die Medaillen kämpft und mit 2 Strafrunden in ein Einzel reingeht, der hat es natürlich schwer, dann den Kopf wieder freizukriegen und sich auf das Weitere zu konzentrieren.
Das ist bei dieser WM noch ein ereignisreiches Wochenende. Die Staffel am Sonnabend und Sonntag der abschließende Massenstart. Die Damen wollen beweisen, dass das Einzelrennen nur als Ausrutscher in die Statistik eingeht.
Also auch nach Niederlagen wird nicht geheult. Unsere Mädels sind eben doch echte Kerle. Das war's im Echo des Tages mit Andreas Teska. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.
NDR Info.